Ja, also Corona-Bier noch nachts getrunken, das ist das Highlife, habe ich das Gefühl.
Ja, ich denke, man muss natürlich auch an- und entspannen. Also, ich meine, wenn man den ganzen Tag und Abend im Büro hockt oder irgendwie arbeitet, dann darf man sich aber was gönnen. Und das Wetter in Salzburg ist sehr, sehr schön. Und ja, habe ich mir gedacht, mach ich mal. Aber in der Steiermark, wo wir davor waren, haben wir Weißwein getrunken. Der war auch
ja,
sehr gut.
Jetzt muss ich aber schon mal kritisch nachhaken. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch, wo wir über dein Gespräch mit dem ehemaligen Superweltmeister Lewis Hamilton gesprochen haben. Und dem hast du ja wohl gesagt, wenn man seine Arbeit liebt, dann ist es immer gut oder irgendwie sowas. Da wäre jetzt die Frage, dann brauchst du doch gar keine Belohnung, oder? Dann brauchst du doch gar keinen Kohl. Ich habe das, was du nicht hast. Ich bin investigativer, kritisch nachfragender Arschloch-Journalist, bin ich.
Ich muss eigentlich dazu jetzt sagen, das stimmt, aber nein, man muss, lass mich so ausdrücken, man muss das Leben in all seinen Facetten lieben.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 108. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber sitzt der Mann mit Sonnenbrille, weiß aufgeknüpften Hemd mal wieder auf der Terrasse, obwohl wir eigentlich mal gesagt haben, das machen wir nicht, weil Lärm und so, wohnt ja in einer Hauptverkehrsstraße. Es ist der Mann, dessen Look and Feel mir manchmal viele Tracklimits überschreiten lässt, Moritz Steidel.
Ja, freut mich auch, dass ich mal wieder mit dir reden darf. Also es ist natürlich auch immer super, wie du hier mir immer einen drüber brätst, sagt man das auch. Aber
Braten tust.
Braten tust, genau, so auch gesagt. Nein, ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat natürlich, hier an diesem Montagabend. Wir reden hier über ein wirklich spannendes Rennwochenende. Es war ja wieder Sprintwochenende. Du schüttelst den Kopf. Es war vor allem kurios, würde ich sagen. Richtig. Also ich durfte Lewis Hamilton am Donnerstag interviewen. Das war wahrscheinlich eines der besten beruflichen Sachen, die ich ihm machen durfte. Das war sehr, sehr cool, weil er sich auch echt geöffnet hat und im Endeffekt, aber gut, ist ja eigentlich eh klar, auch ein ganz normaler Mensch irgendwie ist. Und es war echt schön. In der Mercedes-Fosbury haben wir das Interview geführt. Also ich glaube, es waren 10 Minuten ausgemacht. Er hat mir dann 16 Minuten gegeben. Das war echt cool. Wir haben persönlich auch geredet über Selbstzweifel. Wir haben geredet über seinen Vater. Natürlich ein bisschen auch was Sportliches. Und eben, dass dieses Narrativ, der alte Rusty, also rostige Champion gegen einen jungen Aufstrebenden, dass das ja eigentlich nervt, dieses Narrativ, was vielleicht wir auch manchmal bemühen. Und dass man doch eigentlich immer quasi sich von solchen Narrativen freimachen sollte. Und ja, das war der Donnerstag. Und am Freitag waren wir noch beim Toto Wolff eingeladen. Das war auch extrem spannend, weil er so ein paar Hintergrundgespräche oder halt ein paar Geschichten einfach erzählt hat, die Sachen eingeordnet haben. Er hat aber auch einen extremen Witz. Und ab Samstag ging es dann auch schon zum Rennfahren. Da gab es den Sprint und am Sonntag das Rennen.
Ich habe auch noch eine Frage zu dem Interview mit Lewis. Das ist ja aufgezeichnet worden. Jetzt kommt es am Montag, 3.7. abends. Wo kann man denn, weil der Podcast wird danach wahrscheinlich erscheinen oder gerade zu der gleichen Zeit, wo kann man das denn nachschauen, vor allen Dingen, wenn man nicht in Österreich lebt?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und zwar kannst du erst nachschauen bei Servus TV On, beziehungsweise also unsere Online-Abteilung servustv.com. Und da in der Mediathek müsste das Interview dann, nachdem es ausgestrahlt worden ist, liegen.
Cool.
Also freut mich sehr. Also eine kurze Variante von dem Interview und das gesamte Interview, weiß ich gar nicht, ob das dann auf die Plattform kommt oder wie wir das verbreiten, aber auf jeden Fall in der Formel-1-Berichterstattung, also im Großen Preis in Ungarn oder in Belgien, kommt es dann im Rahmen von einem Beitrag auch noch, also quasi eingebettet.
Aber
also da zwei Versionen.
Aber ihr postet es jetzt nicht irgendwie als Reel oder sowas auf eurem Social-Media-Kanälen von Servus TV Sport?
Könnte schon sein, dass wir die eine oder andere Aussage da posten, aber könnte ich mir vorstellen, dass die Online-Redaktion das macht. Ich würde es auf jeden Fall reposten. Aber wir können das natürlich vorweg gleich auch nehmen, weil wenn ich es reposte, würde ich natürlich eine Seite verlinken, die heißt @lightsout_f1boxentalk auf Instagram.
Wahnsinn, jetzt hast du das mal selber angeteasert. Das ist ja unglaublich. Ja. Sehr gut. Darauf wollte ich auch hinaus. Das Interview an sich ist mir natürlich gleichgültig, aber ich wollte natürlich einfach unsere Instagram-Seite pushen. Nee, Riesenrespekt, ziemlich cool. Hast mich ja ein bisschen up to date gehalten über WhatsApp und uns alle hier auch auf deinem persönlichen Insta-Kanal. Und dementsprechend ziemlich coole Geschichte. Ich glaube wahrscheinlich für dich auch so ein bisschen Highlight mal wieder in deiner, in deiner Karriere.
Definitiv. Also, ich meine, ja, ist viel Herzblut reingeflossen und habe mich da auch echt intensiv drauf vorbereitet. Ich war unfassbar nervös, wo man aber sagen muss, der Hamilton war extrem nett, einfach, also höflich auch. Also auch am Anfang in sportlichen Sachen, die ja wahrscheinlich schon 18.000 Mal gefragt worden ist, war der sehr höflich, sehr ausführlich auch. Und danach war es wirklich ein Gespräch und das sollte es sein. So wie, so, also quasi so wie wir uns unterhalten hier immer.
Ja, jetzt lass uns mal reingehen in den großen Preis von Austria, von Österreich, am Red Bull Ring. Ein Rennen, du hast es in der Vorbemerkung schon gesagt, hochgradig spannend. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt spannend sagen, sondern eher im Sinne von ereignisreich. Aber ich fürchte, finde ich zumindest leider nicht immer nur positiv ereignisreich. Es ist viel passiert. Es gab viele Kontroversen auch danach dann eben. Da werden wir gleich nochmal drüber hinausgehen. Aber zuallererst einmal sollten wir wahrscheinlich festhalten, natürlich der Sieger. Es ist mal wieder Max Verstappen, der sich anschickt, glaube ich, mit die beste Saison aller Zeiten zu fahren, so wie es aktuell ausschaut. Natürlich hat er auch mehr Möglichkeiten in den Rennen als seine Ahnen sozusagen, die es auch schon mal geschafft haben, aber nichtsdestotrotz ist das ein bärenstarker Auftritt von ihm wieder gewesen, sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen. Zweiter Platz geht an Charles Leclerc, der sich auch nicht verstecken muss, glaube ich, an diesem Wochenende, der aber doch gleichzeitig auch klar gesehen hat, er hat gar keine Chance, irgendwie Max Verstappen gefährlich zu werden. Und dritter dann das Sorgenkind, Sergio Perez, auf Platz 3. Das ist so das Klassement im Hauptrennen und im Sprintrennen ist es ähnlich. Da war Perez Zweiter und Sainz Dritter. Moritz, du warst live dabei, du hast es hautnah mitbekommen. Wie war jetzt die Experience? Warst du schon mal bei einem Sprintrennen vor Ort?
In der Tat war ich beim Sprintrennen selbst nicht mehr vor Ort.
Achso, da warst du gar nicht.
Ja, ich musste Freitagabend leider zurückfahren, weil ich Samstag und Sonntag die Sendung hier betreut habe. Aber ich kann dir vielleicht was zu sagen zum Wochenendformat. Und zwar am Freitag, was mir aufgefallen ist, also ich hatte jetzt, also ich glaube, es war jetzt das sechste Mal, dass ich an der Rennstrecke war. Beziehungsweise mit den Spielberg-Malen, wo ich mich im Fahrerlager war, dann 8-mal. Und ich kann sagen, der Freitag fühlt sich, hat sich diesmal anders angefühlt. Also normalerweise ist vor dem Qualifying, wenn es Samstag ist, immer extrem viel los und extrem wuselig alle schon, mit der Nubeltop vom Rennen. Das war diesmal nicht so. Ich glaube, das ist meine Theorie, das liegt daran einfach, dass halt noch nicht so viele Menschen an der Rennstrecke oder Fahrerlage sind, weil die erst Samstag und Sonntag kommen. Also ich glaube, die normalen Zuschauer, ohne jetzt die konkreten Zahlen zu haben, ich glaube, da sind schon viele am Freitag da. Aber halt dieses Klientel, was im Fahrerlager herumschwört. Oder auch die TV-Anstalten haben natürlich Samstag, Sonntag immer mehr Fokus als Freitag, weil natürlich da auch immer mehr Leute dann einschalten. Und daher würde ich sagen, das wirkte ruhiger, das Qualifying. Aber ansonsten, ja, für die Zuschauer vor Ort, wie gesagt, glaube ich, das ist eine coole Sache. Aber für alle weiteren, also ich bin immer noch kein Freund, auch wenn der Sprint natürlich sehr, sehr cool war. Was sagst du dazu?
Ich habe den Sprint ehrlicherweise nicht gesehen. Ich habe nur das Hauptrennen gesehen. Auch das Qualifying war so ein bisschen, ich habe das ein bisschen nebenher angeschaut, aber es war halt einfach ein Freitag. Da habe ich leider auch noch andere Dinge zu tun.
Genau.
Und dementsprechend für mich als schon interessierten, sehr interessierten Formel-1-Zuschauer, der jetzt aber nicht irgendwie so wie du beruflich involviert ist oder der jetzt sich als Ultra bezeichnen würde, der jetzt also nicht extra Dates verschiebt für sowas oder so. War es wieder so, dass ich sage, ich nehme nicht die gesamte Experience mit. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das, worauf die FIA oder Unity oder wer auch immer damit abzielt. Also ich glaube, ich bin da auch nicht das Ziel davon. Aber ich kann mir einfach immer noch nicht vorstellen, dass der Otto-Normalverbraucher den Freitag, Samstag und Sonntag vollumfänglich mitnimmt. Da musst du schon echt viel Zeit mitbringen. Und dementsprechend kann ich zum Sprintrennen selber nicht so viel sagen oder nicht viel mehr als andere, die jetzt auch nur die Extended Highlights von Sky anschauen auf YouTube. Schien jetzt wieder mal nicht ein super krasse Bereicherung für Motorsport zu sein, aber ja.
Es war schon dann spannend, dass natürlich auch das Wetter dann damit zu tun hatte, dass man da einige auf Intermediates los, aber alle auf Intermediates nämlich losgefahren sind und dann auf Slicks gewechselt wurde. Der George Russell hat damit angefangen und Nico Hülkenberg dann auch nachgezogen. Was krass ist, hinten raus war es immer noch ein bisschen feucht, aber man ist deutlich schneller auf Slicks gefahren. Aber Max Verstappen ist in einer anderen Welt gefahren. Also das war Wahnsinn. In Turn 1 gab es, nach Turn 1, hoch zu Turn 2 und 3, gab es eine kleine Kollision. Da hat der Sergio Perez Max Verstappen aufs Gas geschickt. Hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, intern haben wir das dann recht gut gelöst und auch ganz gut kommuniziert. Dr. Helmut Marko, der Motorsportberater von Red Bull, hat ja gesagt, klar, es war klar Checos Fehler. Man sieht nämlich auch in der Onboard-Aufnahme, dass Perez, der gesagt hat, er hat Max nicht gesehen innen, deutlich, ich glaube sogar zweimal in den Rückspiegel schaut. Also wenn er ihn da nicht gesehen hat, hat er ein arges Problem. Man muss vielleicht bei Perez sagen, mildernd, dass es ihm nicht gut ging. Sergio Perez hatte Fieber nämlich. Und zwar das ganze Wochenende über und natürlich die heißen Temperaturen. Und dieses noch striktere Programm haben dem natürlich auch nicht geholfen, dass es besser wurde. Er hat ganz schlecht nachts geschlafen. Wobei da aber auch sagen kann, Max Verstappen ging es in, ich glaube, es war in Jeddah? War es in Jeddah, ja? Er ist ja auch später angereist, weil er auch, da auch nicht gut ging. Ja. Wobei Max Verstappen da nicht gewonnen hat in Jeddah, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, das sollte man mildernd sagen. Auch am Freitag ist Perez ja im Qualifying wieder Track Limits vergehen. Das Thema des Wochenendes, by the way.
Ja.
5 mm zu weit draußen und Christian Horner hat gesagt, er hieß not 5 mm ill. Also er ist krank, aber nicht wegen 5 mm.
Ja, das ist so ein klassischer Christian Horner-Satz, glaube ich. Lass uns mal ein bisschen chronologisch reingehen. Also ich würde jetzt nicht alle vier Assets besprechen, aber man kann so ein paar Muster, glaube ich, feststellen. Und über das ganz große Muster, nämlich dann eben diese Exceeding Track Limits-Geschichte, über die können wir dann zum Schluss, glaube ich, nochmal ausführlicher sprechen. Wir haben es schon gesagt, Max Verstappen dominierte in allen Sessions, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen, der ist einfach wahnsinnig schnell, wobei man sagen muss, Charles Leclerc war so nah dran wie lange nicht mehr im Qualifying. Es war immer noch 4/10 oder 4/100, aber es war zumindest, 4/100 waren es, aber es war zumindest ein bisschen besser schon. Glaubst du, das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie es halt wirklich krass auf Qualifying optimieren und Max Verstappen auch nicht die volle Pace gegangen ist?
Na, also Verstappen ist schon wie von der Pace gegangen, würde ich sagen. Er hatte sogar noch einen Fehler in der Qualifying-Runde. Ich glaube einfach, dass zwei Sachen. Der Red Bull ist unfassbar gut, egal bei welchen Bedingungen. Und Faktor Nummer zwei ist, glaube ich, jetzt haben wir in Kanada davon geredet, dass die näher ranrücken, Ferrari oder vor allem Mercedes. Und das war jetzt aber ein deutlicher Schritt nach hinten wieder. Also ich glaube, der Ferrari tut es in der Rennpace extrem schwer. Charles Leclerc unter den gemischten Bedingungen extrem schwer.
Ja.
Und ich glaube, Mercedes versteht das Auto auf der einen Strecke komplett, auf der anderen mir jetzt gar nicht.
Ja.
Bei Aston Martin, das war jetzt auch eher ein Schritt zurück.
Das war ein schwaches Wochenende von Aston Martin, ja. Vergleichsweise schwach. Ja.
Vergleichsweise schwach. Ich glaube, in Silverstone könnte es besser werden. Aber wobei, nicht wirklich eigentlich. Aber ich glaube eigentlich im Endeffekt, so doof das jetzt klingt, aber vorne ist es gegessen und da brauchen wir gar keine Illusion machen, dass die dieses Jahr noch rankommen, außer der Bulle stellt irgendwann das Arbeiten ein.
Was ich auch noch, das kann man vielleicht nochmal zu dem Sprintformat sagen, was mir aufgefallen ist und was ich ein bisschen, ja, ist jetzt kein Thema eigentlich, aber ist halt auffällig, dass Charles Leclerc fährt am Freitag, also im Rennqualifying, auf Platz 2, sauknapp am Ende hinter Max Verstappen. Mit ein bisschen Glück könnte er sogar vielleicht Max Verstappen knacken. Und im Sprint-Shootout ist er dann aber 6. und fährt dann also im Sprintrennen auch, und da wird er dann sogar 12. Das heißt, da fährt er eigentlich ein ganz anderes Rennen, als er dann wieder am Sonntag, um die Klammer zu schließen, im Hauptrennen fährt, wo er dann wieder um Pole fährt, oder nicht um Pole, um Podium fährt. Also das macht das Ganze auch irgendwie so ein bisschen, ja, komisch. Es ist nicht schlimm, es ist nicht negativ gemeint, aber halt so,
Aber hast du mir gerade selbst zugehört? Also ich glaube, wenn man Formel 1 von Peri Fair verfolgt,
Da
ist bis jetzt schon ausgestiegen. Und das ist für mich, Das ist für mich wirklich ein Riesenthema, weil das ist auch als Berichterstatter oder für uns, und wir sind ja auch Berichterstatter, es ist unfassbar schwierig. Du erzählst am Montag, also, weil ich kann es zum Beispiel gestern mal in unserer Sendung war das Thema, Sonntag, wie schaffen wir das da für den Zuschauer am Sonntagabend verständlich, dass der Samstag, wo es auch eine Geschichte gab mit Perez gegen Verstappen, das dem dann noch zu erzählen, was am Samstag war, obwohl die Startaufstellung von Freitag ist. Das ist unfassbar verwirrend.
Ja.
Ich hatte eine Konversation mit dem, ich war am Samstag nach dem Sprint mit Matthias Lauda essen, mit unserem Experten, der meinte, er findet es total geil, weil es ist immer Action. Diese Meinung gibt es auch und ich glaube, vor Ort ist es auch. Aber ich glaube, es verwässert das Ganze und ich glaube, es ist das maximal vertragbare Maß, dass wir 6 Wochenenden haben. Ist meine Meinung. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr konkret an den Sprintsieger von Baku erinnern, du?
Der Sprintsieger von Baku war meines Wissens nach Sergio Perez. Aber
der Rennen dann auch gewonnen, ne?
Der hat auch das Hauptrennen gewonnen, genau.
Genau.
War aber nur mein Gefühl und ich muss das jetzt auch verifizieren. Also ich bin da voll bei dir. Vielleicht noch ein letzter Satz zu dieser ganzen Verstappen-dominiert-Geschichte und Leclerc hechelt hinterher. Was mir noch aufgefallen ist, und das könnte uns auch in ein anderes Thema noch überleiten dann, was schon ein Problem sein könnte auf Dauer für die Formel 1, ist, dass, das habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben gehabt, Max Verstappen war ja zwischenzeitlich durch Boxenstops doch mal auf Platz 3 oder sowas. Und es wurde sich gar nicht mehr gewehrt. Also sogar das Top-Team, der Top-Contender Ferrari wehrt sich nicht gegen Max Verstappen, weil man weiß, wenn ich mich gegen den länger wehre, dann wird mich am Ende vielleicht noch George Russell einholen oder Fernando Alonso oder sowas, weil ich mir die Reifen kaputt mache. Das heißt, man lässt ihn sowieso schon vorbei. Das war für mich so ein bisschen im Moment, wo man sich überlegen muss, der fährt ja hier gerade außer Konkurrenz. Ja, das ist so die eine Mannschaft in der Kreisliga, die alle anderen 12-0 wegballert. Da schonst du dich, da machst du gar nicht groß was. Es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber es kann ein Problem werden. Und es gibt ja jetzt auch schon erste Stimmen. Ich glaube, Hamilton hat es mal so angedeutet, von wegen, wir machen mal einen Produktionsstopp oder sowas, einen Entwicklungsstopp so.
Ja, die meinten halt quasi, wenn Red Bull jetzt schon durch ist, brauchen sie nicht mehr ins aktuelle Auto entwickeln, sondern können schon viel früher ins neue Auto entwickeln.
Ja,
aber finde ich wettbewerbsverzerrend. Und ich meine, das hätte man ja bei Mercedes auch mal so ansetzen können. Also, ne.
Ja, genau, aber ich meine nur jetzt im Sinne von, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, das sieht man ja auch an den Quoten von diesem Wochenende, dass, also speziell bei Sky oder in Deutschland, in Österreich schauen sie ja irgendwie immer alle, aber dass es schon ein Thema sein könnte, was ein Problem wird für die Broadcaster und auch für die Formel 1, wenn natürlich jeder sagt, ja gut, das ist jetzt, wir haben es jetzt Juli, es ist noch nicht mal Sommerpause gewesen. Und eigentlich ist die Formel 1-Saison 2023 mindestens mal an der Spitze. Wir sagen ja immer, es ist nicht nur die Spitze in der Formel 1 interessant. Es gibt immer Best of the Rest und die letzten Teams. Ich erinnere auch an 10 sehr eintönige Jahre mit Mercedes. Oder nicht 10, 8 Jahre. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Dass es halt schon so ein bisschen so ein Thema ist, wo man sagen muss, ist das noch Sinn des Sports? Ich meine, es ist die gleiche Diskussion, wie man teilweise bei der Bundesliga hat.
Da bin ich voll bei dir. Also, ja. Das Ding ist halt alles nach hinter P1 interessiert immer nicht, ne?
Ja.
Also ich meine, dass wir dahinter extrem coole Duelle haben, auch einen Haas an Nico Hülkenberg, der wirklich stark fährt. Wir hatten einen Lando Norris, der wieder erstarkt ist. Wir hatten einen Alex Albon, der teilweise wirklich tolle Rennen fährt. Aber das sind halt einfach, aber das geht in der medialen Wahrnehmung dann halt einfach unter. Was aber ebenso schädigend ist, so, sorry. ist das Thema überhaupt. Und zwar insgesamt, es gab 1200 gemeldete Fälle bei der FIA dieses Wochenende. Und allein 87 Mal wurden im Rennen die Track Limits überschritten. Im Qualifying, glaube ich, waren 47, im FP1 47 Mal und im Qualifying waren es nur, im Qualifying waren es 47 Mal und dann im Sprint Shootout, glaube ich, nur 12 Mal. Aber was wir lassen uns festhalten, die Track Limits sind ein Riesenthema. Das finale Klassement wurde erst gestern um 10:15 ungefähr rausgegeben, weil nachträglich es noch Strafen gab, weil die FIA nicht hinterherkam mit den ganzen Track Limits vergehen. Aston Martin ist das aufgefallen. Fernando Alonso war nämlich ganz brav zum Beispiel. Der hat nicht ein einziges Mal die Track Limits überschritten, genauso wie Guan Yu Zhou, sind die einzigen beiden. Ansonsten haben 10 der 20 Fahrer Strafen bekommen. Und von diesen haben 8 nochmal einen weiteren bekommen. Nach dem Rennen, es wurde dann gestaffelt. Insgesamt hat Esteban Ocon 30 Sekunden Strafe bekommen wegen Track Limits verlieren. In Turn 9 und 10, also den letzten beiden Turns. Maxi, meine Frage an dich, der stinkt doch, oder sage ich keine Frage, das ist jetzt aber eine Aussage. Ich stelle es als Frage, Maxi, wo stinkt der Fisch?
Ja, das ist jetzt natürlich im Nachgang auch ein großes Diskussionsthemen. Also die FIA hat sich ja schon geäußert, sie hätten schon direkt nach dem letzten Grand Prix, also 2022, gesagt, wir müssen was machen, die Track Limits sind ein Riesenproblem. Das hätten die Betreiber des Red Bull Rings irgendwie nicht so wahrgenommen. Die wiederum sagen, ja, das so stimmt es nicht. Wir hatten ja auch schon mal Alternativen mit den sogenannten Sausage Curbs, bei denen es ja dann heftige Unfälle gab oder heftige, aber halt Unfälle und so weiter. Jetzt wiederum gibt es dann diejenigen, die sagen, ja, da machen wir halt Kiesbetten auf. Wir alle wissen aber, glaube ich, auch über die Probleme von Kiesbetten, dass es auch nicht immer ganz so angenehm ist, wenn du, Stichwort Nico Hülkenberg in Deutschland, ich meine, es war kein Kiesbettproblem, aber trotzdem, wenn du ein übergeiles Rennen fährst, einen einzigen Fehler machst, dann landest du im Kiesbett und kommst nicht mehr raus. Also es gibt ja für alles seine Vorher und Widers. Fakt ist, dass 1200 Verstöße gegen Track Limits natürlich mindestens mal 1150 zu viele sind. Und ich glaube, da muss man sich definitiv überlegen, wie man damit umgeht. Und
also
dass man sich da
das Thema Kiesbett ist eine schwierige Angelegenheit. Also einfach so ein traditionelles Kiesbett reinzutun, wird schwer, weil die MotoGP da dann auch fährt.
Ja.
Und dann kommen wir 9 und 10, kommst du mit
hoher Geschwindigkeit rein. Ja gut, aber die MotoGP, also ich weiß, du hast auch eine, sorry, wenn ich dich unterbreche, du hast auch eine Affinität dafür, aber die, glaube ich,
ja, also... Aber dann musst du eine Lösung finden. Es gibt anscheinend auch so Klebekiesbetten.
Die MotoGP kann einfach woanders fahren. Es gibt auch bestimmt noch andere Strecken. Ich finde es eh immer komisch, wenn so Motorräder auf so Autostrecken fahren.
Ja, aber als Streckenbetreiber muss natürlich schon schauen, dass wirklich die Premium-Klassen kommen.
Natürlich.
Also in meinen Augen gibt es da nicht so viele. Aber ja, ich verstehe das, aber ich also keine Ahnung, das musst du lösen. Das ist wirklich nervig. Oder du musst, also ich weiß auch gar nicht, aber da wäre jetzt natürlich eine Fahrerstimme extrem gut, wie es ist, wenn du da zu weit rauskommst. Ich glaube, bis zu einem gewissen Maß hast du vielleicht einen Vorteil, aber irgendwann auch eben nicht mehr. Und du musst es irgendwie lösen, vielleicht auch mit irgendwelchen Klebetarmac oder es gibt auch zum Beispiel, habe ich die Option gelesen, dass so Kunstrasel ist, der dann natürlich bei Nässe, dass du an der Rutsche anfängst, genau.
Ja.
Beim Trocknen weiß ich nicht, da vielleicht, dass du dich ein bisschen abbremst, aber es muss da irgendwas geschehen, auf jeden Fall.
Also mal jetzt aus einer Laienperspektive argumentiert, wenn so viele Verstöße, und es sind ja schon an wenigen Orten gewesen, also es war ja schon auf ein paar Kurven begrenzt auch teilweise, dass man schon wusste, okay, diese, ich weiß gar nicht, welche das war, diese langgezogene Rechtskurve, aus der die dann reinstoßen, da sind die fast immer drüber gekommen. Da gibt's ja diese lustigen Compilation-Videos jetzt, wo Sergio Perez Runde auf Runde drüber fährt über diese Track-Limits.
Ja. Turn 10.
Aus einer Laienperspektive würde man jetzt erstmal hingehen und sagen, naja, dann ist die Strecke halt nicht richtig gebaut. Weil dann offensichtlich suchen die Autos einen anderen Weg, als angeboten wird. Und dann muss man sich halt überlegen, warum erweitert man nicht zum Beispiel diese Kurve um 20 Zentimeter nach links. Dann ist sie halt ein bisschen weiter. Dann fahren alle raus. Die Frage wäre dann natürlich wiederum, verschiebt man da nicht einfach das Problem? Dann fahren sie wieder in. Aber also ohne jetzt, dass ich das ernsthaft bewerten kann, und ich bewerte eigentlich immer alles, auch wenn ich es nicht kann, wie du weißt, und wie alle Zuhörer wissen, aber da stimmt doch was im Streckendesign nicht.
Ja, ich glaube, dass generell, dass das so mit Track Limits nicht stimmt. Ich verstehe auch nicht, wie das so schwer ist, es zu ahnden. Manchmal gibt es Beobachter, die das spotten, manchmal gibt es Induktorenschleifen. Das ist wie beim VAR, drüber oder drinnen oder drüber. So einfach, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das versteht doch der Zuschauer auch irgendwann nicht mehr. Also wirklich, weil wenn du das Rennresultat, also wenn du gestern im Fernseher ausgeschaltet hast, nach dem Rennen, und heute Morgen das Ergebnis zurückgelesen hast,
dann
kannst du froh sein, dass die Top 3 die gleich sind, aber dahinter ist alles durchgewürfelt.
Das haben wir ja schon mehrfach gesagt.
Das
geht
einfach
gar nicht.
Das ist wirklich schädigend für den Sport. Und ich glaube, um auf deinen Punkt wieder zurückzukommen, man sollte das einfach, es gibt keine Track Limits, jeder da fahren, wie er will, aber da muss man halt das auch dann so handhaben, dass daneben irgendwas ist, dass es gar keinen Anreiz gibt, die zu überreizen. Aber man kann auch sagen, Fernando Alonso, der schafft es, ein ganzes Rennen da nicht drüber zu fahren. Sind dann entweder, Guan Yu Zhou, der wirklich stolz darauf sein kann, in meinen Augen, sind die anderen 18 einfach nicht dazu fähig? Dann glaube ich, nein. Ich glaube einfach, dass, also ja, ist ja so, sie sind natürlich dazu fähig, aber ich glaube, irgendwas liegt da falsch. Und ich glaube, man sollte sich da absprechen. Und wird, glaube ich, auch am Freitag, kommt am Freitag in Silverstone im Drivers Briefing, was diese Woche übrigens ausgefallen ist, weil die Fahrer gesagt haben, Pünktlich zu besprechen. Habe ich aus guter Quelle erfahren. Und ich denke mal, auf jeden Fall wird es beim nächsten Drivers Briefing dann besprochen. Aber ja, mal schauen.
Wir werden es wieder covern. Wir werden uns weiterhin damit auseinandersetzen, der Vollständigkeit halber, weil wir es jetzt, es ist ja noch schon wieder ganz schön Zeit ins Land gegangen hier im Podcast. Starke Rennen gefahren, Alex Albon. Da würde ich gerne mal noch auf einen anderen Fahrer kommen, der kein starkes Rennen gefahren ist. Aber lass uns erstmal noch die abhandeln, die starke Rennen gefahren sind, nämlich eben der genannte Alex Albon, der sich damit auf Platz 13 in der Fahrerwertung schiebt. Ich meine, er ist nur zweimal in die Punkte gekommen, aber auch ein 11. und ein 13. Platz bei Punktgleichheit bringt ihm etwas. Dementsprechend, finde ich, muss man einfach mal hervorheben, auch wenn er eben hinten rumkrebst, aber er und auch Nico Hülkenberg, der noch vor ihm ist in der Fahrerwertung, liefern momentan immer wieder starke Rennen ab. Klar, Hülkenberg ist jetzt ausgeschieden, aber da konnte er herzlich wenig dafür. Es ist eigentlich nichts, worüber wir groß sprechen müssen. Ich wollte es nur mal hervorheben.
Ja, aber schon
siehst
recht.
Siehst du bei sowohl Albon als auch bei Hülkenberg die Möglichkeit, auch mit ihren Autos ernsthaft noch Top-10-Niveau zu fahren über die gesamte Saison? Also jetzt so in der Endabrechnung?
Gute Frage. Also der Haas ist natürlich schon ein mildes Teil. Also auf eine Runde funktioniert der super. Also klar bin ich da etwas befangen, aber ich glaube, wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, was der Nico eigentlich für ein guter Fahrer ist. Ich meine, er kommt nach zwei Saisons, wo er ausgesetzt hat, und und Vögel den Magnussen nach Strich und Faden in jedem Qualifying oder fast in jedem Qualifying, ich glaube, es steht 7-2 da in den Duellen, und das ist Wahnsinn. Jetzt hatte er ein Hydraulikproblem und hat es nicht im Ziel geschafft dieses Mal, Auto abgestellt in Kurve 3, aber ich glaube, dass der schon das Potenzial hat für die Top 10. Ich glaube, wenn es regnet, kann er auch nach vorne gespielt werden. Aber im Trockenen ist es schwer, weil der, egal wie weit vorne er ist, er wird immer durchgereicht. Und ich weiß nicht, ob der Haas die Lücke da schließen kann, auch wenn die konstant Updates bringen. Jetzt haben sie nur so ein kleines Pitot-Teil, so ein Aerodynamik-Messding quasi gebracht. Aber ich glaube, es sollen noch weitere folgen. Ich frage ihn in Silverstone. Da fahre ich morgen hin und dann frage ich mal, ja, Nico, sind wir nicht jetzt öfter in den Top 10?
Frag ihn das mal. Ein Fahrer, das wollte ich noch eben auch ansprechen, der ziemlich enttäuschend ist, und da wollte ich mit dir auch drüber sprechen. Es ist ja eigentlich auch mal einer deiner ausgemachten Lieblinge gewesen, wie immer bei Moritz Steidl, wie ihr ja auch schon wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sobald er nicht erfolgreich ist, ist er raus. Nick de Vries. Kann man jetzt schon so ein bisschen, es ist noch nicht ganz die Hälfte, aber doch gehen wir mit steilen Schritten auf die Hälfte der Saison zu. Muss man festhalten, das Projekt Nick de Vries in Formel 1 ist ein gescheitertes Projekt?
Da sind wir auch wieder bei dieser Narrativfrage. Ich glaube, dass halt da immer draufgehauen wird auf Nick de Vries. Ich glaube nicht, dass er damit besser wird, wenn er mit so viel Druck
Das ist
immer
aber auch nicht meine Aufgabe als Formel 1-Reporter.
Aber ich glaube, die Erwartungshaltung war auch zu hoch. Da nehme ich nicht mit ein. Ja. Ich meine, er fährt da im Williams, kommt dann kurz vom Qualifying rein, liefert ein super Qualifying im Monza ab und ein super Rennen, sogar die Punkte, fährt an den Punkte, schlägt in Latifi. Und der Formel-E-Champ, Formel-2-Champ, und dann denkt der de Vries, der bügelt wieder alle. Und jetzt macht er ja doch
auch
einen Fehler.
Also ich finde nämlich, es ist ganz witzig, weil ich finde es nämlich genau andersrum. Ich finde, dass er eher, ich meine, wie alt ist er jetzt, 28, 27?
28, glaube ich.
28, genau. Ich finde eher, dass er ja einen sehr unkonventionellen Quereinsteigerweg gegangen ist, was ja sehr respektabel ist und was auch begrüßenswert ist. Und gleichzeitig, er war halt aber auch nur, in Anführungsstrichen, Formel-E-Weltmeister und eben Formel-2-Meister. Oder? Und das ja auch schon eine Weile her. Ich meine, das ist 4 Jahre her, dass er Formel 2 gewonnen hat. Da hat sich sicherlich auch in der Formel 2 nochmal was verändert. Und deswegen einfach die nüchterne Betrachtung, okay, er kommt mit dem Auto nicht ins Ziel. Ich meine, das Auto ist shit, um es mal hart zu sagen, dieses Jahr. Der Tsunoda tut sich ja auch schwer damit. Aber bei Tsunoda hat man zumindest das Gefühl, diese Saison, es geht zumindest teilweise mal im Rennen mehr. Dann hat er einfach Pech mit dem Auto, beziehungsweise hat dann auch wieder Tsunoda-Momente drinnen. Bei De Vries hat man nie das Gefühl. Und bei De Vries, ich habe jetzt keine Latifi-Vibes, auf gar keinen Fall, so schlimm ist es nicht. Aber schon so, dass man sagt, er ist ein bisschen überfordert aktuell auch mit der ganzen, mit dem Auto, mit der Situation. Klar, alle hauen auf ihn ein, aber ich fürchte auch, so, da hat er sich leider den falschen Rennstall wahrscheinlich ausgesucht. Red Bull ist da halt auch gnadenlos. Glaubst du,
also,
er macht das noch lange?
Ich saß im Qualifying ja in der Red Bull Wasby und habe mir da das Qualifying angeschaut und habe dann natürlich gesehen, wie die Fahrer vom Emilia Penna seit den Interviews dann reinkamen. Ich habe selten so nähere Blicke wie bei Sergio Perez und bei Nyck de Vries gesehen. Die waren komplett entgeistert. Ich meine, Nyck de Vries war letzter im Qualifying. Sergio Perez hatte ja auch ein zum vierten Mal in Folge nicht in Q3 geschafft und 15. gewesen. Ich glaube, dass beide ein Erfolgserlebnis brauchen und dann geht es bergauf. Das sehe ich dann eher im Zweifel noch bei Perez, weil der vielleicht sich irgendwie befreien kann mit einem guten Rennen. Ich glaube, mal angenommen, ohne dass ich mir das wünsche, aber Max Verstappen hat einen technischen Schaden, wobei ich das auch nicht mal Red Bull sehe. Ich meine, diese Getriebe-Issues vom Anfang des Jahres haben sie auch gelöst. Der könnte dann vielleicht mal wieder ein Rennen gewinnen. Meine De Vries wird es deutlich schwieriger, weil das Auto einfach wirklich nicht gut ist. Das Auto ist wirklich nicht gut. Und Yuki Tsunoda ist ein guter Fahrer, also ich glaube, das beweist er jetzt immer wieder. Hat er ganz witzig uns erzählt, dass er keine Aircondition hatte im Zimmer und dass ihn das furchtbar stört, dass man das bitte ändern würde in seinem Motel. Also mir glaubt, Glamour ist live auf Formula One, das ist bei Alpha Tauri anders und in Spielberg bei fast allen Fahrern so, also nicht so glamorous. Aber ich glaube, dass Tsunoda unterschätzt wird und die Messlatte da schon sehr hoch ist, auch für De Vries. Aber ich glaube, es ist für meine schwer, die Punkte zu fahren. Und wenn Nyck De Vries es einmal schafft, vielleicht in den nächsten zwei Rennen oder drei Rennen, wäre es schon cool. Hoffentlich geben sie ihm die Zeit.
Wer auch ganz dringend ein Erfolgserlebnis braucht, Moritz, das bist du. Und zwar im Fragespiel. Du hast es ja letztes Mal verzweifelt versucht, krampfig versucht, hast drei Punkte eingefahren. Respekt dafür, aber der Imperator, wie ich ja liebevoll manchmal genannt werde, der Chef, hat geantwortet, auch drei Punkte geholt. Es steht 19-10 in unserem Fragespiel, bei dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und du, Moritz, du darfst dir jetzt mal deine Frage aussuchen.
Die schwere, wie immer.
Gut. Es gibt mal wieder was Positives zu vermelden, nach etwas Zeit vielleicht, auch von Ferrari. Die haben nämlich ihr 800. Podium eingefahren an diesem Wochenende. Die sind ja auch immer schon dabei, das heißt, die hatten auch viel Zeit dafür. Trotzdem, respektables Ergebnis. Es wird dich nicht verwundern, wenn ich dir sage, dass Ferrari mit deutlichem Abstand auf Platz 1 steht, von allen Teams, mit Podiumsplatzierungen. Welches Team, das nicht mehr aktiv ist, kommt als erstes danach? Ist das A, der Lotus-Rennstall? Ist das B, Benetton? Oder C, Tyrrell?
Sag mal, die zweite Verbindung gerade schlecht.
Lotus, Benetton oder Tyrrell?
Lotus?
Ja, das ist richtig.
Das ist richtig, Sehr schön, 19-11.
Ich will noch kurz sagen, also danach kommt erstmal noch McLaren mit weitem Vorsprung vor Williams, vor Mercedes und dann Red Bull. Also auch wenn Red Bull natürlich diese Saison dick aufholt, dauert es noch ein bisschen, bis sie irgendwie mal Williams oder sowas erreichen. Red Bull hat 248, Williams hat 313.
Okay. Und Lotus dann?
Lotus hat 197.
Ah, okay. Interesting.
Gut, drei Punkte für dich.
Wunderbar.
19-13,
ja stimmt, 13 sogar. Nee, 19-12, sorry. Er stand davor 19-10, jetzt steht es 19-12.
Ja, stimmt, ja. 19-12, ja, hast recht.
Schwere oder leichte Frage?
Leichte Frage.
Leichte Frage. Und zwar, wie viele Rennen in Folge kam Nico Hülkenberg ins Ziel? A, 22, B, 17 oder C, 12? Also ins Ziel kommen heißt, er ist auch gestartet, mit zum Beispiel Silverstone 2020 hat er nicht gestartet.
17.
Ist leider falsch. 22 Mal. Und weißt du, wann er das letzte Mal nicht ins Ziel kam? Das war beim sehr, sehr traurigen Mal in Hockenheim, wo er auch
Podest und Siegkurs
warf. Mhm.
Ah,
2019. Krass. 20. Mal in Folge kam der Nico ins Ziel.
Eine der besten Drive to Survive-Folgen, tatsächlich. Wer die nicht gesehen hat, ich glaube, zweite Staffel oder sowas, dritte Staffel, unbedingt nachschauen. Dann bleibt es beim 19-12 und du kriegst noch eine leichte Frage. Wieder eine aus der Statistikabteilung. Ich war wieder im Statistikkeller und habe ein bisschen in den Archiven gestöbert. Es ist die 90. schnellste Runde von Red Bull in ihrer Formel-1-Geschichte. Und da wiederum die Frage, welches aktive Team ist dabei am schlechtesten? Also welches hat die wenigsten schnellsten Runden von den aktiven Teams? Ist das A, Haas, B, Alpha Tauri oder C, Alpine?
Aber Alpha Tauri und Alpine auch mit den Vorgängern eingerechnet, oder?
Nee, ohne Vorgänger. Nur okay. Die selber. Das wäre sonst ein bisschen einfach.
Wahrscheinlich dann Alpha Tauri, schätze ich jetzt einfach mal. Obwohl Gasly, glaube ich, schon öfter schnellste Rennrunde gefahren ist.
Also da kann ich dir noch einen Tipp geben, weil sonst wird es ein bisschen sehr schwierig, glaube ich, für eine leichte Frage. Die sind alle nicht viel schnellste Runden.
Ja, aber es sind wahrscheinlich so eine, drei und fünf oder so. Aber man meint noch nicht mal. Ha, dann sag ich Haas.
Es ist Alpine tatsächlich. Alpine hat noch nie eine schnellste Rennrunde erfahren.
Okay.
Ist noch nie erfahren. Alpha Tauri hat eine und Haas hat zwei. Wenn du wissen möchtest, wo, kann ich dir das auch sagen.
Ja.
Und zwar ist Gasly in Ungarn 2021 die schnellste Rennrunde gefahren. Und jeweils in Singapur 2018 und 2019 Kevin Magnussen für Haas.
Okay, ja. Das wusste ich nicht. Aber gut zu wissen.
Wichtig zu wissen.
Wichtig. Nicht stark.
Gut, ich krieg noch meine... Genau. Eine schwere Frage.
Es ist Red Bull Racings 10. Sieg in Folge. Nur ein Team war noch erfolgreicher mit 11 Siegen in Folge. Welches dieser Teams war es? A. Die Scuderia Ferrari, B. Mercedes oder C. McLaren?
Die Scuderia Ferrari.
Kleiner falsch. Es ist McLaren. 1988 haben die 11 Mal in Folge gewonnen.
2004 wurde nicht 11 Mal in Folge gewonnen.
Nein.
Das ist ja interessant. Ja, geil. Okay.
Ja.
Schade. Da habe ich
19-12. Ich hole langsam auf. Und wir haben noch nicht mehr die Hälfte der Saison. Also ich glaube, dass du langsam das Zittern anfangen solltest.
Holst du langsam auf? Das sehe ich aber noch nicht so ganz. Dass du sehr langsames Aufholen, glaube ich.
Doch.
Ja, zum Abschied von meiner Seite vielleicht noch ein Hinweis. Lando Norris hat neue Teile bekommen und ist direkt mal ein sehr, sehr souveränes Rennwochenende gefahren, beziehungsweise ein vielversprechendes Rennwochenende. Er ist auch gleich wieder aufgeblüht, war gleich der alte, fröhliche Happy Hippo London Lando Norris. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie schwach Oscar Piastri im Vergleich war mit aber dem alten Auto, so wie ich das verstanden habe, also noch nicht mit den abgedateten Teilen. Da hat man mal gesehen, was dann Entwicklungsarbeit während der Saison ausmachen kann. Piastri wird auch abgedatet werden. Und dann schauen wir mal.
Ja, das selbe Phänomen gab es bei Williams in Kanada, als sie nur Almon quasi das Update aufgetan haben und dem Sergeant nicht. Offiziell einfach, um die nicht zu überfordern, die Youngsters, die sich an die neue Strecke gewöhnen müssen. Ich glaube einfach, das hat einfach finanziell nicht gereicht oder sie sind nur mit einem Update fertig geworden, anstatt zwei. Und das tust du dann natürlich im Schnellrennenfahrer drauf. Und in beiden Fällen ist das halt der erfahrenere, obwohl die ja sowohl Albon als auch Lando Norris jetzt nicht uralt sind.
Am Wochenende geht es eben in Silverstone weiter. Wir werden das auch wieder covern. Wer das hören will, der folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, Spotify, Deezer, Apple, wo auch immer ihr Podcasts hört. Instagram haben wir schon angeteasert und dementsprechend, Moritz, würde ich sagen, vielen Dank und du verbleibst mit den berühmten letzten Worten.
Genau, und zwar nächstes Wochenende Silverstone und da gibt es eine Neuigkeit und zwar es ist das erste Drehwochenende vom Formula One Movie mit Brad Pitt unter anderem. Das sind echt spannende Sachen, was die da geplant haben. Ich werde euch das nächste Woche, wenn ich es live gesehen habe, berichten. Vielleicht läuft mir Brad Pitt auch über den Weg und vielleicht schaffe ich es ja auch in den Podcast einzuladen.
In den Podcast, ja.
Das wäre mega. obwohl bin er eher Tom Cruise-Fan.
Ich glaube auch, es wäre gar nicht so geil. Es wäre für uns end der Act. Da müssten wir so 15 PR-Manager noch bespaßen alles Mögliche. Ich glaube, das ist gar nicht so geil, so ein Superstar.
Es wäre der Durchbruch. Aber ich meine, wir als treue Hörer, wir hören ja trotzdem rein, egal ob mit oder ohne Brad Pitt. You know what I need, want you to...